Geht's jetzt?
Ja.
Super.
An dem Tag, als die Jünger die schlichten Worte hörten, komm und folge mir, ja, mir nach, änderte sich ihr Leben total. Es veranlasste sie, alles hinter sich zu lassen und diesem Wanderprediger zu folgen und von ihm zu lernen. Sie setzten alles auf ihn, gaben alles auf, Beruf, Heim, Sicherheit und folgten Jesus nach. Diese Nachfolge war ziemlich anders als unsere heute, mit sehr viel mehr Konsequenzen. Ihr Leben hat sich komplett geändert, auch wenn sich unser Leben sehr verändert hat, seit wir Jesus nachfolgen. Aber bei ihnen war es schon noch ein bisschen extremer. Kein Zuhause mehr, kein festes Einkommen mehr, nie wissen, was als nächstes geschieht. Immer völlig abhängig von Jesus. Und sie setzten eine totale Hoffnung auf ihn. Sie dachten, nun breche sein Reich an. Und er täte die Römer endlich mal beseitigen und sein Reich aufbauen. Mehrmals versuchte Jesus ihnen deutlich zu machen, dass es ihm nicht um ein irdisches Reich geht. Aber ich glaube, dass sie es bis am Schluss nicht ganz verstanden haben. Sonst hätte Petrus wohl nicht das Schwert gezückt, als dann die Römer Jesus gefangen nahmen. Wir kennen die Geschichte. Sie führten Jesus ab. Petrus und ein anderer Jünger folgten ihm noch. Aber als es dann schlussendlich darauf ankam, verleugnete Petrus ihn doch. Er war wohl von Jesus enttäuscht. Er hatte sich etwas anderes vorgestellt. Wie gesagt, er hatte gedacht, jetzt kommt das Römische Reich. Jetzt verschwindet das Römische Reich. Aber dieser Jesus, der sich einfach wie ein Lamm abführen ließ, der sich anspucken ließ und sich nicht wehrte, nicht aufstand für Gerechtigkeit. Ich denke, das enttäuschte den Petrus. Er hatte so auf ihn gehofft. Und ich denke, er war auch enttäuscht von sich selber. Auf Jesus war kein Verlass und auf ihn war auch kein Verlass. Denn er hatte ja noch den Mund groß aufgemacht, ich verleugne dich nie, und doch hat er es getan. Man stelle sich das mal so richtig plastisch vor. Die letzten 3 Jahre haben sie extrem Schönes erlebt, gesehen, wie Wunder geschehen sind und so weiter. Und dann dies. Total Frust, total Enttäuschung. Alle Hoffnung dahin. Jesus, mausetot. Alle Hoffnung auf diesen Messias und sein Reich wurden zerschlagen. 3 Tage später, als die Frauen den Jüngern dann von der Auferstehung berichteten, gibt Lukas uns einen sehr nüchternen Kommentar zu ihrer Reaktion dazu. Die Jünger hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Lukas 24,11. Die Last von Karfreitag, die Enttäuschung, die war zu groß. Sie glaubten es nicht. Und trotzdem berichtet Johannes dann im 20. Kapitel, dass Petrus und er zum Grab liefen. Petrus ging zuerst in die Grabhöhle und er sah die Leinentücher da liegen, aber keinen Leichnam. Ungeachtet dieser großen Enttäuschung und seines Versagens und der Angst, machten sie sich auf. Und dieses trotzdem, das finde ich richtig cool. Auch wenn sie nicht wirklich glaubten, aber sie sind trotzdem hingelaufen und wollten es sehen. Ich weiß nicht, was genau sie an diesem Zeitpunkt dachten, was wirklich los ist oder fühlten. Beachten wir, sie hatten nur das leere Grab gesehen, nicht aber den auferstandenen Jesus. Vielleicht dachten sie das Gleiche wie Maria Magdalena, die nämlich vorerst glaubte, man habe den Leichnam von Jesus gestohlen. Wir lesen im Johannes 20, die Verse 11 bis 17. Maria blieb weinend draußen vor dem Grab stehen und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Dann sah sie 2 Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. »Warum weinst du?«, fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn. Er kannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du?«, fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, »Rabboni«, das heißt, »mein Meister«. Vorerst war das leere Grab für Maria alles andere als ein Hoffnungszeichen. Sie kam nicht auf die Idee, dass Jesus auferstanden ist oder dass der Beweis dafür sei, dass Jesus nicht mehr tot ist. Nein, sie dachte, man habe ihn gestohlen. Dann kommt Jesus und sie erkennt ihn zuerst nicht mal richtig. Sie war so in ihrer Misere drin und ich glaube, manchmal geht es uns ähnlich. Wir sind in unserer Misere, wir sind gefangen von unseren Gedanken. Jesus ist zwar da, aber wir erkennen ihn nicht richtig. Dann dreht sie sich nochmal um, er spricht sie an und da fallen ihr die Schuppen von Augen. Sie erkennt ihn und sagt, Jesus, Rabboni, du bist ja hier. Ein völlig neuer Horizont tut sich hier auf. Uns kann es auch so gehen, dass wir in unserer Misere Jesus erst auf den zweiten Blick erkennen. Natürlich sehen wir ihn nicht so leibhaftig, wie Maria ihn gesehen hat, aber wie oft hat er schon zu uns gesprochen, wie oft habe ich schon in meiner Misere ihn plötzlich erkannt und dann hat sich alles geändert. Einfach das Wissen, er ist da, er ist erlebt, das ändert doch unser Denken, unser Empfinden. Später erschien Jesus dann auch den Jüngern leibhaftig. An dieser Stelle ein kleiner Einschub, was die Auferstehung betrifft. Man kann natürlich argumentieren, dass dies nur so allegorisch gemeint ist und Jesus sei nicht wirklich leibhaftig auferstanden. Aber laut Paulus macht dies einen riesigen Unterschied. Wir lesen nämlich im 1. Korinther 15, Vers 17, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Wenn Jesus nämlich nicht auferstanden wäre, dann wäre alles, was er lehrte, eine bedeutungslose Ideologie geblieben. Oder wie es die Hoffnung für alle übersetzt, wenn aber Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Somit macht die Auferstehung von Jesus den ultimativen Unterschied. Nicht nur bezeugen alle vier Evangelien davon, sondern auch im Alten Testament wird an vielen Stellen darauf hingewiesen. Professor McDowell von der Universität Uruguay sagte, nachdem ich mich lange mit dem Thema der Auferstehung beschäftigt und seine Hintergründe erforscht habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass die Auferstehung Jesu Christi entweder die übelste, gemeinste und herzloseste Erfindung ist, die man mit der man die Menschheit genarrt hat, oder das bedeutendste Ereignis der Geschichte. Ich glaube Letzteres. Es ist das bedeutendste Ereignis der Geschichte. Ich möchte nun aber nicht weiter auf die Argumente dafür oder dagegen eingehen. Nur ein einziges kleines möchte ich kurz herauspicken. Ich finde es ebenso cool. Ich finde obercool, dass Gott die ersten als erste Zeugen Frauen auserwählt hat. Damals waren Frauen nicht verlässliche Zeugen. Sie wurden immer eher zum Schweigen verurteilt. Aber Gott hat genau die Frauen herausgepickt. Als erste Zeuginnen. Also wenn die Geschichte nur erfunden wäre, hätte man ganz sicher nicht Frauen als erste Zeuginnen genommen. Also das allein finde ich schon wirklich ein cooler Beweis. Die Auferstehung ist die beste Beglaubigung, dass Jesus tatsächlich der ist, der er gesagt hat, dass er ist. Und als solcher hat er sich ja inzwischen, in mehr als 2000 Jahren, immer wieder bewiesen. Nun zurück zu den Jüngern. Wie gesagt, sie waren völlig zerr und verstört. Voller Angst haben sie sich sogar versteckt. Alle ihre Hoffnung war zerschlagen. 3 Jahre vergebens investiert. Und dann kam doch noch alles anders. Sie begegneten diesem Auferstandenen. Und am Schluss hat er mit diesen verängstigten Männern und Frauen seine Gemeinde gebaut. Weil sie dem Auferstandenen begegneten sind, wurden sie zu Hoffnungsträgern. Diese verängstigten Männer und Frauen, die haben schließlich das Evangelium in die ganze Welt gebracht. Wie kam das? Im Römerbrief lesen wir, dass derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt, in uns lebt, Römer 8,11. Das muss man sich mal reinziehen. Und Paulus schreibt so ein wunderschönes Gebet. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß Gottes Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Epheser 1,19 und 20. Paulus betete, dass wir erkennen können, wie übermächtig groß die Kraft ist, die in uns wirksam ist. Übermächtig groß, weil es dieselbe Kraft ist, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft ist in uns aktiv. Diese Kraft, die Unmögliches möglich macht, die Todes wieder lebendig macht, die Neues schafft. Diese Kraft ist in uns am Werk. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in uns. Hey, das ist mind-blowing. Und ich bete auch immer wieder, dass wir das erkennen. Weil das macht etwas mit uns, wenn wir das erkennen. Wir sind nicht so kleine Würmli. Wir haben diesen mächtigen Geist in uns. Unser Leben wird total neu, wenn wir erfassen, wie herrlich und wie mächtig diese Kraft Gottes in uns ist. Dann werden wir auch wir zu Hoffnungsträgern. Und wir haben etwas zu sagen. Dieser Jesus lebt. Den Römern schrieb Paulus, möge Gott die Inspiration und Quelle der Hoffnung euch im Vertrauen auf ihn mit leidenschaftlicher Freude und vollkommenen Frieden bis zum Überlaufen erfüllen. Und möge die Kraft des Heiligen Geistes euer Leben erfüllen, sodass ihr voller Hoffnung strahlt. Römer 15,13, das ist aus der Passion Translation. Das gefällt mir so, voller Hoffnung strahlen. Dieser Jesus lebt in uns, der Tod ist überwunden, wir können strahlen. Petrus macht den Zusammenhang der Auferstehung und der Hoffnung deutlich, indem er schreibt, haben wir heute schon gehört, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. 1. Petrus 1,3. Weil Jesus nicht mehr tot ist, weil er lebt und wir von Neuem geboren wurden, sind wir Hoffnungsträger, haben wir diese lebendige Hoffnung. Das schrieb derselbe Petrus, der einmal noch gesagt hat, nein, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Er ist dem Auferstandenen begegnet und das macht allen Unterschied. Petrus hat erlebt, dass sein Versagen nicht das Ende ist. Er hat erlebt, dass der Auferstandene ihn rehabilitiert hat und sogar als Leiter der neuen Bewegung eingesetzt hat. Ich möchte noch kurz auf ein Ereignis eingehen, das unmittelbar nach dem Tod Jesu geschah. In Matthäus Kapitel 27, Vers 50 und 51 lesen wir, da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Der Vorhang im Tempel hatte die Funktion, das Allerheiligste vom Normalen zu trennen. In dem Allerheiligsten war Gott gegenwärtig. Und es war so exklusiv, dass ein 10 cm dicker Vorhang das diesen Raum von allem anderen trennte. Nur einmal im Jahr durfte nur der Hohepriester hineingehen. Und dies auch nur, nachdem er verschiedene Waschrituale und spezielle Kleider und alles so sich gründlich vorbereitet hat. Dann durfte er in diesen Raum. Weil dieser Raum war so heilig. Heute haben wir ja gar keine Ahnung mehr, was heilig eigentlich heißt. Das höchste der Gefühle ist vielleicht noch, mein Frühstückskaffee ist mir heilig, aber viel weiter geht es schon nicht mehr. Der Hohepriester musste Opfer bringen, bevor er in diesen heiligen Raum hineingehen konnte. Man könnte eben sagen, dieser heilige Raum wurde durch diesen Vorhang getrennt, weil es da keine Verbindung gab. Dieser perfekte, makellose Schöpfer ist getrennt von den Menschen mit ihrer Schuld. Dann starb Jesus und wir haben es gelesen, der Vorhang zerriss in zwei. Gott macht es so deutlich. Hey, es gibt keine Trennung mehr zwischen mir und dir. Der Weg zu mir ist offen. Du bist willkommen. Es gibt gar nichts Trennendes mehr. Wir sind selber die trennen, aber Gott hat den Vorhang zerrissen. So heißt es auch im Hebräer 10,19. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Wie schön ist denn das? Und im Galater 4,6 heißt es, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, lieber Vater. Abba ist so ein Kosename wie Peps oder Papi oder so. Was für ein Unterschied, hey! Von nicht mal erwünscht, getrennt durch einen Zentimeter dicken Vorhang, zu jetzt, Abba, lieber Papi, jetzt Vertraute Gottes, Kinder Gottes zu sein. Was für ein Geschenk, was für ein Unterschied. Das ist gewaltig. Jesus hat das möglich gemacht. Es hat ihn einen hohen Preis gekostet. Jetzt sind wir willkommen. Nichts Trennendes mehr zwischen uns und ihm. Zusammen mit Jesus wurden ja auch noch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt und gekreuzigt. Einer zur rechten und einer zur linken seiner Seite. Die Menschenmenge verspottete Jesus, die Soldaten verlosten um sein Gewand. Es war eine traurige Situation. Jesus betete, Vater, vergib ihnen. Und dann sagte einer der Verbrecher, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 42 und 43. Diese schlichten Worte, Jesus, denk an mich, die machten einen riesigen Unterschied. Die drückten aus, dass er erstens Jesus als König anerkannte und zweitens, dass er sich von ihm Hilfe erwünscht für das, was nach dem Tod kommt. Jesus ging darauf ein und gab ihm Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Der Verbrecher hat nichts getan, außer in den letzten Minuten seines Lebens in diesem sterbenden Jesus einen König mit einer Herrschaft zu erkennen und zu sagen, denk an mich. Das war alles, was es braucht. Und er wurde willkommen geheißen im Paradies. Das zeigt doch, wie gnädig unser Gott ist. Wir müssen überhaupt nichts leisten. Wir können einfach zu ihm kommen. Da gibt es keinen Vorhang mehr, der uns trennt. Ostern ist das Fest der Hoffnung, der Wiederherstellung einer Beziehung, die uns so wohl tut. Ostern ist das Fest der zweiten Chance. Die Jünger bekamen sie, allen voran Petrus. Der Verbrecher bekam sie und wir bekommen sie immer wieder. Ostern macht deutlich, dass weder Tod noch Versagen das letzte Wort hat. Ostern ist der Tag, an dem aus unserem menschlichen Minus ein göttliches Plus gemacht wurde. Und genau das wollen wir jetzt auch feiern, wenn wir das Abendmahl nehmen. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt mit der Absicht, dass wir uns in Erinnerung rufen, was er für uns getan hat. Wir denken nicht nur an seinen Tod und seine Auferstehung. Wir denken daran, dass wir wiederhergestellt sind. Wir denken daran, dass dieser lebendige Geist in uns lebt. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn wir dieses Mahl nehmen, dann macht ihr das bewusst. Hey, dieser Jesus lebt in mir, ich bin nicht mehr irgendwie ein Würmli. Dieser Löwe von Juda lebt in mir. Er kam, um uns zu vergeben und uns einen Sinn im Leben zu geben und uns ein Zuhause im Himmel vorzubereiten. Das wollen wir feiern, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen. Wenn dir das alles nicht sagt, dann nimm das Abendmahl lieber nicht, weil das bringt es nicht. Es soll nicht nur eine religiöse Handlung sein, sondern wir wollen es wirklich bewusst feiern, was Jesus für uns getan hat. Wenn du den Wein trinkst, dann erinnere dich an das vergossene Blut von Jesus. Wenn du das Brot isst, dann erinnere dich an den Leib, der für dich zerschlagen wurde. Aber bevor wir jetzt nun zum Abendmahl kommen, habe ich noch einen kleinen Clip vorbereitet. Also besser gesagt, Matthias lässt ihn jetzt abspielen. Es ist ein altes Lied von Don Francisco, das ich jede Ostern wieder schaue und es berührt mich jedes Mal total. Unsere Tochter hat da, ich habe sie gebeten, da das zu übersetzen, dass wir das auch alle richtig gut verstehen. Es fasst so quasi nochmals das zusammen, was ich gesagt habe. Und dann gehen wir einfach offen ins Abendmahl über. Aber bevor wir das jetzt tun, möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir wirklich. Ich danke dir wirklich. Es gibt keine größere Liebe als dir, dass jemand sein Leben für seine Freunde lässt. Und du hast uns zu deinen Freunden gemacht durch das. Ich danke dir, dass wir nicht mehr fern sind, dass da kein Vorhang mehr ist zwischen dir und uns. Herr, dass wir deine geliebten Kinder sind und dass du deine Arme nach uns ausstreckst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns immer wieder neue Chancen gibst. Dort, wo wir versagen, Herr, jämmerlich versagen vielleicht sogar, dort setzt du uns trotzdem wieder ein. Herr, dort stellst du uns trotzdem wieder her. Ich danke dir einfach für die grosse Gnade, dass du aus meinem Minus ein Plus gemacht hast. Ich danke dir, Herr, dass du dein Leben gegeben hast und dass du verstanden bist und in mir lebst, in uns allen lebst. Herr, und ich bete, dass das noch mehr uns lebendig macht, dass wir das uns noch mehr angespürt haben, dass wir noch mehr in Strahlen von dieser Hoffnung, von dieser Liebe, die in uns lebt. Herr, dass wir dich verherrlichen können, weil du bist so würdig, Herr. Du bist so würdig, Jesus. Danke für deine Gnade und Güte und deine grosse, grosse Barmherzigkeit und Liebe. Amen. Und ich möchte jetzt noch das Brot segnen und den Wein segnen, Jesus. Herr, jeder, der es nimmt, soll wirklich erleben, Herr, dass du der Auferstandene bist. Jeder, der es nimmt, soll erleben, Herr, was das bedeutet für ihn in dieser kommenden Woche. Herr, dass es etwas Neues auslöst. Einfach, lass uns das Abendmahl nehmen, wie wenn es das erste Mal wäre. Einfach freuen an dem Opfer, das du für uns vollbracht hast und uns damit total wiederhergestellt. An Liebe, Seele und Geist. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.